Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend unserer Vortragsreihe Technik Denken. Ich hatte mir so gedacht, heute Abend wird es ganz gemütlich und keiner kommt, weil es ist ja Brückentag und womöglich haben Sie auch irgendwelche Brücken gebaut in diesem Tag. Umso schöner, dass doch einige von Ihnen heute Abend wieder da sind. Ich fange mal wieder weit vorne an. Mein Name ist Volker Friedrich. Ich bin Professor an dieser Hochschule für Schreiben und Rhetorik und organisiere für Sie Semester um Semester diese Vortragsreihen im Studium Generale. Inzwischen sind wir in der 25. Folge. Sollten Sie vielleicht ein, zwei Vorträge von den rund 300 verpasst haben, dann können Sie die meisten nachhören. Im Internet haben wir Tondateien, über 200 an der Zahl mittlerweile, gespeichert. Für Sie wo genau, das finden Sie in diesen schmucken Programmkärtchen. Rechts unten in den Innenseiten steht die Internetadresse. Da finden Sie also gut 200 Aufnahmen von Vorträgen aus den ganzen 13,5 Jahren sind es, glaube ich, jetzt, die wir das machen. Sollte Sie das Thema insgesamt interessieren, Technik denken und Sie das eine oder andere auch nochmal sich per Lektüre erarbeiten wollen, ein zwar etwas aus der Mode gekommenes, aber womöglich immer noch ganz passables Verfahren, sich selbst etwas anzueignen, dann würde ich mir erlauben, den Werbeblock noch auszudehnen. Es gibt unter demselben Titel komischerweise und mit einer ähnlichen Illustration und so weiter ein Buch, das Technikdenken heißt und von mir herausgegeben wurde, dass dieser Tage aus der Druckerei kommt, also sozusagen ganz frisch und noch gar nicht abgehangen ist. Das können Sie ja vielleicht mal in die Hände nehmen. Da sind einige der Referenten, die in diesem Semester hier vortragen, mit Aufsätzen vertreten und einige mehr, insgesamt 27 Autoren und darunter sehr spannende Aufsätze. Einen davon hat unser heutiger Gast beigetragen, Professor Dr. Heinz-Ulrich Nennen. Er lehrt Philosophie in Karlsruhe an der Universität, die sich seit einigen Jahren womöglich der Lautmalerei willen KIT nennt, also Karlsruhe Institut für Technologie. Sie kennen vielleicht das MIT, komischerweise sagt man beim KIT nicht KIT, sondern KIT. Das klingt immer ein bisschen nach Fenster reparieren, aber wenig nach MIT. Wie auch immer, Sie hören den Anspruch raus, dass man als große Universität für Technik da was zu bieten hat und mitspielen will. Also da ist Herr Nennen unterwegs. Habe ich das richtig im Kopf? Sind Sie am ITAS?
Nein,
sondern generell an der Uni.
An der Uni, ja.
Und lehrt Philosophie. Er hat in der Philosophie, so wie natürlich jeder, seine Schwerpunkte gesetzt. Und die haben, glaube ich, relativ viel, wenn man mal Oberbegriffe nutzen wollte, zu tun mit dem, was man praktische Philosophie nennt und Kulturphilosophie nennt. Sie haben in Münster zusätzlich zu Ihrem Beruf eine philosophische Praxis, die Sie betreiben, auch ein für die Philosophie relativ junges Phänomen, eigentlich ein uraltes, weil in den Anfängen waren die Philosophen alle philosophische Praktiker und führten Praxen. Wenn ich eine Anekdote erzählen darf, ich glaube in den 80ern für die Zeitschrift Transatlantik die erste Reportage geschrieben über die gerade in Deutschland aufkommenden philosophischen Praxen. Also ein bisschen jung für die Philosophie, aber interessantes Phänomen. Zu Ihren Gegenständen gehört auch die Psychotherapie. Sie beschäftigen sich sehr viel mit Mythen und Metaphern. Und ich glaube, das ist etwas, was uns heute Abend auch noch entgegentreten wird. Sie wollen etwas erzählen über den Mensch als Maß. Wir sind gespannt. Wir hören Ihnen zu und hinterher kommen wir ins Gespräch. Viel Vergnügen mit dem Vortrag von Herrn Nennen.
Ja, vielen Dank, Herr Professor Friedrich, für die Einladung. Meine Damen und Herren, ich freue mich, in Konstanz zu sein. Ich saß vor 20 Jahren hier in einem Hotelzimmer und bekam die nötige Inspiration, wie ich es hinkriege, ca. 1000 Zeitungsartikel in irgendeiner Weise so zu managen, so zu redigieren, sodass daraus eine Skandalbeobachtung in Echtzeit wird. Damals fand der Philosophische Kongress der Deutschen Gesellschaft für Philosophie hier statt, in Konstanz. Und das war die Höhe, das absolute Highlight der Sloterdijk-Debatte. Und es war schon auch bemerkenswert, dann da sozusagen in Personalunion herumzulaufen. Einerseits Teilnehmer zu sein und andererseits aber Beobachter des Ganzen. Und das war schon auch bemerkenswert, in den Foyers, in den Gängen zu hören, dass es eigentlich nur ein Thema gab: Sloterdijk, Habermas, Habermas, Sloterdijk. Ja, und ich habe das beobachtet und ich habe daraus eine Philosophie in Echtzeit gemacht. Das ist so etwas gewesen wie eine Wette darauf, dass der Satz nicht unbedingt gelten muss, und hättest du geschwiegen, dann wärst du Philosoph geblieben. Oder Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Das kann ja nun eigentlich nicht das letzte Wort sein, wenn Philosophie den Anspruch hat, immer Recht behalten zu wollen. Wann behalten Sie immer Recht? Ja, auch dann, wenn Sie nicht so viel sagen. Sie dürfen immer nur so viel sagen, wie Sie sagen können. Ist das Verschweigen der Wahrheit Lüge? Darüber könnte man debattieren. Und das war auch genau das, was ich mir zum Ziel gesetzt habe. Ich habe diesen Skandal, während er lief, analysiert. Während hier also Schimpfreden über Sloterdijk gehalten wurden, habe ich analysiert, was wirklich lief. Das ist also inspiriert von Blumenberg, Hans Blumenberg aus Münster, der, wie ich den Eindruck habe, ein verkappter Witzbold auch gewesen sein muss, der wohl an Loriot gedacht haben könnte, bei dieser Formulierung Loriot, der mal gesagt haben soll, er hätte jetzt Hamlet mit Aktentasche so und so oft gesehen, jetzt wollte er mal wieder einen echten Hamlet sehen. Und es gibt ein Bonmot von Blumenberg, das mich begleitet hat in dieser ganzen Zeit und eigentlich auch darüber hinaus. Es ist die Kunst des Zuschauers. Das ist eine Anspielung an Edmund Husserl, das ist Phänomenologie. Und die Aussage ist die folgende: Nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Publikum findet eine Kunst statt, nämlich die Kunst des Verstehens. Jeder von uns muss auf seine Weise verstehen, und das Verstehen lässt sich in diesem Sinne nicht generalisieren. Das heißt, jeder von uns nimmt seinen Weg des Verstehens und niemand kann anderen vorschreiben, wie zu verstehen sei. Nur kurz zurück auf die Sloterdijk-Debatte, die Elmauer Rede. Für mich war es eine Wette. Ich wollte das sozusagen demonstrieren, dass das geht. Ich habe gleichzeitig damit aber auch meine Habilitationsschrift bestritten. Daraus ist ein 700 Seiten Mammutwerk geworden, bei Königshausen und Neumann erschienen. Und das Bemerkenswerte ist eigentlich Folgendes. Wenn Sie versuchen zu philosophieren auf der Grundlage dessen, dass Sie Zuschauerkunst betreiben möchten, dann müssen Sie sich vor Augen führen, was wissen Sie, was wissen Sie nicht. Was können Sie sagen? Worüber sollten Sie besser schweigen, weil Sie unter Umständen eines Besseren belehrt werden könnten? Was müssen Sie wissen? Was müssten Sie wissen, werden es aber nie wissen können? Das heißt, Sie können genau das tun, was, komischerweise denke ich an so etwas Seltsames wie an eine Metzgerei, wo dann also Schweine aufgeteilt sind, wo also das Steak ist, wo der Schinken ist oder ein Rind. Das heißt, Sie können, wenn Sie eine komplexe Aufgabe zu bewältigen haben, diese Aufgabe in Segmente teilen. Segmente, in denen Sie sich auskennen, in denen Sie sich nichts sagen lassen müssen. Und Segmente, von denen Sie wissen, dass Sie da immer Ihre Fehler machen, dass Sie da immer Ihre Nachlässigkeiten haben und so weiter und so weiter. Und genau so bin ich vorgegangen. Und mir war ab einem bestimmten Zeitpunkt klar, da ist noch irgendein Geheimnis. Währenddessen hatte die Öffentlichkeit die Frankfurter Buchmesse soeben und das Interesse ebbte ab. Es hat eigentlich niemand mehr mitbekommen, was der Gag der Sloterdijk-Debatte schlussendlich gewesen war. Ich kann das am besten noch untermalen mit einer Karikatur von Wächter. Sie sehen eine Gans, die auf dem Schnabel Kopfstand macht. Gedankenblase. Und jetzt schaut doch bestimmt wieder kein Schwein zu, denkt sich die Gans, die den Handstand macht, den Kopfstand. Und dann steht so ein ganz kleines Schwein dabei und sagt, toll. Und das Tolle ist Folgendes. Sloterdijk hat ganz gezielt die in des nationalsozialistischen, judenfeindlichen, sonst wie antisemitischen Denkens überführen wollten, Thomas Assauer von der Zeit, dann von der Frankfurter Rundschau, er hat ganz bewusst eine bestimmte Information verschwiegen. Er hat verschwiegen, dass die Elmauer Rede vorher schon mal gehalten worden war, im Theater zu Basel, auf einer Matinee. Und jetzt kommt es. Das wurde verschwiegen. Sloterdijk saß im Publikum. Die Rede wurde vorgetragen von einem Schauspieler. Und das Publikum hat schallend gelacht. Das wusste niemand. Und ich hatte es dann ab einem bestimmten Zeitpunkt geahnt. Es gab einige Journalisten, zum Beispiel von der Neuen Züricher Zeitung, von der Berliner Zeitung, Sie können das alles dann, wenn es Sie interessiert, nachlesen, die ein gutes Gespür hatten. Ja? Die wussten, so wie das dargestellt wurde, kann es nicht gewesen sein. Ja, und in der Tat hat Sloterdijk in vielem recht. Es gab Anleitungen zum Falschlesen und es gab den Versuch, durch Verunglimpfung jemanden klein zu machen. Der eigentliche Anlass muss gewesen sein, meine Spekulation, dass der damals noch lebende Siegfried Unseld, legendärer Chef des Suhrkamp Verlags, jetzt neben Habermas und jemand anderen noch einen dritten Berater hinzuziehen wollte, um die wissenschaftliche Reihe zu gestalten, mit Vorschlagsrecht, nämlich Sloterdijk. Und dann kann ich mir vorstellen, wie Leute anrufen und sagen, hör mal, das geht aber nicht, dagegen müssen wir was machen. Naja, und so entsteht dann eben Politik und so entsteht die Kunst der Fallensteller, denn der Skandal leitet sich ab vom griechischen Skandalon, das ist das Stellhölzchen einer Falle. Es sind halt die Fallensteller, die damit, dass sie eine Falle stellen, etwas ganz Bestimmtes im Schilde führen. Aber das nur so en passant. Ich bin einfach Konstanz diesbezüglich als Ort dieser Inspiration, du musst eine Chronik machen, sehr dankbar. Und auch angesichts der Erfahrung, die ich hier gemacht habe. Ich möchte zu Ihnen über Technik sprechen, und zwar über etwas, das eigentlich von Anfang an eine große Rolle spielt. Und wie ich hier lese, technischer Wandel in hoher Geschwindigkeit kennzeichnet unsere Zeit. Ja, diese hohe Dynamik. Das ist das, worauf es ankommt. Und ich möchte heute Ihnen etwas über den Mythos des Abendlandes sprechen, über Prometheus. Und ich möchte auch sprechen über Protagoras, einen maßgeblichen, hochbekannten Sophisten. Und von diesem wirklich berühmten Mann, der zur Zeit von Sokrates und Platon aufgetreten ist, von diesem wirklich berühmten Mann stammt oder ist ein einziger Satz uns übermittelt worden. Das ist vermutlich der Anfang eines Buches. Alle Bücher sind verbrannt worden von ihm. Es soll, und jetzt fängt eigentlich die Gerüchteküche schon bereits an, es soll 10 Jahre vor dem Prozess gegen Sokrates bereits ein Prozess wegen Gotteslästerung gegen Protagoras durchgeführt worden sein. Es soll infolgedessen zur Verbrennung all seiner Bücher gekommen sein. Jedenfalls war das sehr effektiv. Wir haben diese Bücher nicht. Wir wissen nur aus einer Fußnote bei Platon und aus gewissen anderen Stellen, dass es diesen Satz gegeben hat, dass dieser Satz von ihm stammt und dass dieser Satz am Anfang einer seiner Bücher gestanden haben soll. Ich zitiere: Der Mensch ist das Maß aller Dinge, der Seienden, dass sie sind, der Nichtseienden, dass sie nicht sind. Und dieser Satz ist hochgradig mehrdeutig. Also jetzt geht das los mit der Kunst des Zuhörers, mit der Kunst des Interpreten. Das ist der hermeneutische Zirkel. Den kann ich Ihnen vielleicht etwa so verdeutlichen, dass Sie, wenn Sie sich selbst zu Ostern eine Freude machen wollen, dass Sie die Ostereier, die Sie später suchen möchten, selbst verstecken. Und zwar so, dass Sie hinterher ganz überrascht sind, wenn Sie eines dieser Ostereier finden. Ja? Das ist Hermeneutik. Sie müssen, sonst verstehen Sie gar nichts, Sie müssen vorher in ein Werk hineinlesen, was Sie hinterher wieder herauslesen wollen. Wenn Sie das nicht tun, wird das Werk Ihnen gar nichts sagen. Und das wird immer so gern überspielt. Man glaubt immer, dass es sowas gibt wie die eine Wahrheit, die objektive Wahrheit. Nein. Und das wäre eine mögliche Interpretation dieses Satzes: Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Das heißt, jeder von uns setzt die Maßstäbe selbst, mit denen wir die Welt beurteilen, was wir sehen und was wir nicht sehen. Wie ist es zum Beispiel, etwas identifizieren, etwas als etwas identifizieren, brauchen Sie dazu Worte? Oder geht das auch ohne Worte? Können Sie sich ohne Worte mitteilen? Was können wir überhaupt sagen? Was können wir einander überhaupt sagen? Ist es nicht tatsächlich so, dass unsere Sprache erbärmlich ist bei allem, was wir können, weil wir immer dann keine Worte mehr finden, wenn es wirklich darauf ankäme? Also nicht irgendwelche objektiven Wahrheiten, irgendwelche Gesetzestexte oder naturwissenschaftliche Beschreibungen. Es ist geschenkt. Natürlich ist es richtig, dass wir deutsche Industrienormen haben. Da können Sie nachlesen. Aber darüber müssen wir nicht debattieren. Es geht um etwas anderes. Es geht um das, was uns wichtig ist. Wir brauchen Sinn. Und diesen Sinn müssen wir uns selbst machen. Wir sind sinnbedürftig. Und mich interessiert, wie kommt Orientierung zustande? Mich interessieren darum die Mythen, weil die Mythen Orientierungsarbeit leisten. Weil Mythen Metaplots sind. Geschichten von Geschichten. Und mich interessiert das Erzählen über das Erzählen. Mich interessiert Orientierungswissen am liebsten noch in der Form von Orientierung. Anthropologisch kann man über den Menschen Folgendes sagen: Wir sind, wie Nietzsche sagt, das nicht festgestellte Tier. Das heißt, wir sind Freigelassene der Natur, auch Nietzsche. Ja, aber mit der Freiheit ist das so eine Sache. Also, wir sind nicht instinktgesteuert. Wir können aus uns selbst, mit uns selbst, ziemlich viel machen. Ziemlich viel auch, was wir wollen. Unsere Natur ist unsere Kultur. Und mit unserer Kultur machen wir aus uns das, was wir sind. Oder auch etwas ganz anderes, zu anderen Zeiten. Wir sind insofern extrem formbar. Wir sind sehr, sehr anpassungsfähig. Und unsere Umwelt ist nicht mehr die Natur, sondern die Kultur. Das ist das, worauf ich hinaus möchte, wenn ich später auf den Prozess der Zivilisation zu sprechen komme. Dass wir uns ganz eigene Welten schaffen. Aber ich möchte vorher noch einmal herausarbeiten, warum die Sinnorientierung so unverzichtbar für uns ist und warum wir uns dabei auf Wissenschaft, insbesondere auf die harten Wissenschaften, überhaupt nicht beziehen können. Wir sind also hier in einer Aula an einer Hochschule. Ein Redner spricht, es sind Zuhörer. Wir befinden uns in Konstanz, Deutschland, Europa, Erde. Die Erde ist ein Teil eines Sonnensystems. Die Erde dreht sich um sich selbst und macht einen Hula-Hoop-Tanz um die Sonne. Die Sonne, unser Fixstern, ist nicht so fix, also nicht so festgestellt, wie das dem Namen nach eigentlich sein müsste. Die Sonne bewegt sich mitsamt dem Planetensystem auf das Sternbild des Herkules zu. Und wir sind Teil einer Milchstraße. Nichts Besonderes, so eine mittlere, gewöhnliche, nicht mal besonders schöne, also ich mag ja Balkengalaxien, ja? Eine mittlere Spiralgalaxie. Und irgendwo da, auf irgendeinem dieser Arme sind wir. Ich habe mal vor Urzeiten in der Taz so ein Picture gesehen, so ein Bild, das Bild einer gewöhnlichen Milchstraßengalaxie von außen betrachtet, mit so einem Pfeil, you are here. Das ist doch schön, schön zu wissen. Na, also, wir sind also jetzt hier. Die Milchstraße ist eine von vielen. Die Milchstraße bewegt sich mit einer, also unsere Milchstraße befindet sich auf Kollisionskurs mit dem Andromeda-Nebel. Zu dieser Zeit wurde gerade festgestellt, dass 14 Galaxien irgendwo in den kosmischen Weiten gerade miteinander kollidieren. Und jetzt kommt es. Das Licht, was uns soeben hier ereilt, ja, das ist älter als die Zeitung von gestern. Dieses Licht ist Jahrhunderte, Jahrtausende, Jahrmillionen bereits unterwegs zu uns, um uns Kunde mitzuteilen und um uns Kunde zu geben von Verhältnissen, die gar nicht mehr sind. Ja, das ist Natur. Es ist etwas, Natur ist etwas, das über jedes menschliche Maß hinausgeht. Soll es Menschen geben? Menschen sind doch so unwahrscheinlich, ja, aus unserer Perspektive. Ja, gewiss. Und das soll alles Zufall sein? Irgendwer muss sich doch was dabei gedacht haben. Ja, gewiss, ich kann das verstehen, aber inzwischen sind Hunderte von Exoplaneten nachweisbar geworden. Mit Habitatzone, das heißt, in der Nähe eines Fixsterns, einer Sonne, mit schönem Klima. Ja. Das heißt, nicht mal das bleibt uns erspart. Uns bleibt eigentlich gar nichts erspart, was unserem Narzissmus in irgendeiner Weise gerecht werden könnte. Daher brauchen wir Sinn, den wir uns selbst machen müssen. Denn bei Pascal heißt es, ja, der Mensch ist wie ein Schilfrohr, jeder Wind kann ihn knicken, aber er ist ein denkendes Schilfrohr. Man könnte eins draufsetzen und könnte sagen, ja, wir sind eigentlich nichts Besonderes, aber wir haben wenigstens ein Wort für das Ganze, Universum. Ja? So klein wie wir sind, haben wir Worte, mit denen wir dem Ganzen die Stirn bieten können. Und das ist es. Das heißt, wir erzählen einander Geschichten. Hilft Ihnen, wenn Sie Angst vor Blitz und Donner haben, die Physik? Mitnichten. Sie wird Ihnen vielleicht auch noch zusätzlich Angst einjagen, weil wir dann über Stromverbrennungen denken müssten. Meinetwegen assoziiert man auch noch den elektrischen Stuhl. Wenn Sie ein Kind vor sich haben, das Angst vor Gewitter hat, erzählen Sie doch die Geschichte vom Donau oder Tor. Da ist also jetzt ein Mann mit riesigem Bart, so ein echter Kerl, der fährt auf einem Bollerwagen, gezogen von Ziegenböcken über den Himmel und wirft mit einem Hammer auf die Erde. Und dieser Hammer springt immer wieder in seine Hand zurück. Wissen Sie, was in dem Augenblick mit dem Kind passiert? Das Kind vergisst, Angst zu haben. Sie sehen noch die roten Wangen, Sie sehen noch die roten Augen und Sie sehen, wie der Mund aufgeht und nicht wieder zu. Das Kind fängt an, da ist er jetzt gerade. Ja? Da ist er gerade. Das ist das Phänomen von Mythen. Mythen erklären gar nichts. Sie verwickeln uns in Geschichten. Aber das brauchen wir. Ohne Geschichte können wir nicht. Das heißt, die Mythen tun etwas völlig anderes, als die Wissenschaft tut. Von der Wissenschaft können Sie mit Recht eine Erklärung verlangen, Sie können mit Recht eine Kausalanalyse verlangen und wehe, die wird nicht geliefert, dann können Sie sagen, das hier ist keine Wissenschaft. Bei den Mythen ist es so, die machen gar keine Kausalanalyse. Niemand hat behauptet, dass der Tor die Blitze macht. Es ist aber ein hervorragendes Bild, das Kinder davon abhält, weiter Angst an den Tag zu legen. Wir verwickeln uns selbst und die Welt in Geschichten und diese Geschichten haben die Aufgabe, Fremdheitsabbau zu betreiben, sodass diese Welt heimisch wird. Wir möchten uns heimisch fühlen. Und dazu gehört, dass dieser ganze erbärmlich Menschen- und lebensfeindliche, eiskalte, viel zu große Kosmos irgendeinen Sinn bekommt, ja, den wir aber hineinlegen müssen. Und das geht. Das geht. Ich möchte mir diesen Aspekt für den Schluss auch bewahren, um Ihnen zu zeigen, wie das gehen könnte. Aber zuvor möchte ich auf den Prometheus-Mythos zu sprechen kommen. Mit dem etwas versucht wird, was von ganz großer Wichtigkeit ist. Seit Jahrmillionen sind Menschen immer auf der Wanderschaft gewesen. Immer. Sammler und Jäger, Wildbeuter. Und vor 12.000 Jahren, also vorgestern, fängt das mit der Sesshaftigkeit an. Man kennt inzwischen die Wiege der Zivilisation, das ist Göbekli Tepe, das ist in der Osttürkei. Ein kreiselitärer Jäger beginnt eines guten Tages, ihren Göttern dort Tempel zu errichten. Wie hat Kennedy gesagt, noch in diesem Jahrzehnt wird Amerika einen Mann auf den Mond bringen und wieder zurück. Das war damals Wettlauf der Systeme. Die Russen hatten Raumfahrt, die Amerikaner hatten Raumfahrt und man musste damals noch zeigen, wer besser ist. Ja? So eine Konkurrenz sollten wir endlich auch mal wieder einführen, wer besser ist. Ne? Also besser in der Wissenschaft, besser in der Humanität. Und so ähnlich mag das vielleicht damals auch gewesen sein. Jedenfalls haben Jäger in einer entlegenen Gegend steinerne Tempel errichtet. Und diese Tempel, wenn man sich das näher anschaut, haben wohl offenbar die Funktion gehabt, der Jugend eine Initiation zu bieten, allen, die dorthin kamen, zu zeigen, wie der Kosmos geordnet ist. Das heißt, wenn sie dorthin kamen und dort unterwiesen wurden, dann kamen sie mit dem Gefühl zurück, Teil eines großen Ganzen zu sein, das wohlgeordnet ist, mit ganz vielen heimatlichen Gefühlen, vom Kleinsten bis zum Größten. Das heißt, es ist genau das, was uns eigentlich in der Gegenwart abgeht. Es gibt nichts Festes mehr, es ist alles im Flusse. Und auf nichts kann man sich noch verlassen. Nur, diese Dynamik, die wir hier auch zu beklagen haben, entsteht erst vor 12.000 Jahren. Und ich habe mich immer wieder gefragt, und das geht schon sehr lang, ich habe mich immer wieder gefragt, das geht doch gar nicht. Wie kann das sein, dass plötzlich irgendwelche Leute da Landwirtschaft betreiben? Das können sie nicht machen. Das riecht man, der Lärm, der Rauch, man ist angreifbar, da können sich doch andere auf die Lauer legen und einen nachts überfallen und ausrauben und alle töten. Denken Sie an Indianer- und Wildwestfilme. Warum ist das nicht im Keim erstickt worden? Ja, ich kann Ihnen sagen, wie das vermutlich vonstatten gegangen sein könnte. Es gibt einen amerikanischen Architekten, Kulturhistoriker, den ich in meiner Studienzeit schon gelesen hatte, und der hat behauptet, ja, damals sind neue Herren auf der Bildfläche erschienen. Und die haben dafür gesorgt, dass das Unmögliche möglich wird. Das heißt, dass diese Bauern geschützt sind. Und jetzt kann ich Ihnen auch den neuerlichen Hintersinn von dieser Story von Kain und Abel vor Augen führen, die natürlich ethnologisch korrekturbedürftig ist, die so nicht der Fall gewesen sein kann. Kain und Abel können mitnichten Brüder gewesen sein. Menschenbrüder, ja, das ist geschenkt. Aber keine Brüder. Der eine ist Hirte, der andere ist Ackerbauer. Und die machen jetzt einen Opferwettstreit. Ja. Und der Rauch des einen steigt zum Himmel empor. Das ist der Rauch des Hirtenopfers. Und der des anderen geht zur Erde hin. Und daraufhin wird der, dessen Rauch zur Erde geht, eifersüchtig und schlägt den Abel tot. Es ist höherer Blödsinn. Oder vielleicht gar nicht mal höher. Es ist einfach Blödsinn. Warum soll ein Bauer seinen Gott im Himmel verehren, wo er doch alles, was er begehrt, aus der Erde bekommt? Aber auch dazu gibt es bei Louis Mumford eine interessante These. Die Hirten, das sind die Missionare, und die Bauern sind die Missionierten. Das bedeutet Folgendes. Wir haben am Vorabend der Zivilisation drei Menschentypen. Wir haben Jäger, das sind die Herrscher. Wir haben Hirten. 40.000 vor geht das los. 40.000 vor wird der Hund domestiziert, dann ist Hirtentum möglich. Dann ist auch die Jagd so effektiv, dass die ersten Tiere aussterben. Und 18.000 vor kommen die ersten Bauern. Und jetzt Folgendes. Kein Adliger, der was auf sich hält, wird selbst in der Erde kratzen. Nein, man macht einer bestimmten Menschengruppe ein Angebot, das sie nicht ablehnen kann, um einen berühmten Film zu zitieren. Die Gemeinsamkeiten zwischen Staat und Mafia sind ganz immens. Es wird Schutz geboten und dafür werden Schutzgelder, / Steuern eingetrieben. So geht das los. Ja, so geht das los. Diese Jäger, die dort in Göbekli Tepe ihren Tempel errichten, sind Jäger, die fortan dazu übergehen, Menschen zu jagen. Übrigens, das kann einen ja auch sehr gut ans Neue Testament denken lassen. Und gleichzeitig ist nachweisbar, dass im Umfeld, 100, 200 Kilometer um Göbekli Tepe herum, wir würden das heute Musterhöfe nennen, Pilotprojekt würden wir dazu sagen. Diese ganzen vielen verschiedenen Kulturtechniken, die es braucht, Tierzucht, Pflanzenzucht, Pfropfen, nehmen Sie, was Sie wollen, die Herstellung hochspezialisierten Werkzeugs, das wird weiterentwickelt und zusammengefasst. Agrarökonomie ist eine ungeheuer komplexe Angelegenheit, von Techniken, die man einzeln entwickeln, zusammenbringen und dann aber auch beherrschen muss. Und das geschieht jetzt im Umfeld dieses Tempels vermutlich aus reiner Not. wenn Sie nun mal zu den Jägern gehören und Sie haben Lust, da dauernd wochenweise Festivitäten abzufeiern, Mysterien, dann müssen Sie die Leute verköstigen. Aber im Umkreis von 80 Kilometern dürfte kein Kaninchen mehr leben. Das heißt, wie versorgen Sie die Leute mit Brot? Also Brot gibt es ja nicht. Mit Nahrung. Brot. Wozu domestiziert man Getreide? Zunächst einmal ist das alles unheimlich klein. Brot können Sie damit nicht machen. Für Alkohol. Das Bier spielt offenbar eine ganz große Rolle. Bier ist wohl auch offenbar notwendig, wenn man Menschen auf engstem Raum halten möchte, wie man das in Städten nun mal macht. Wenn Sie Tiere auf engstem Raum halten, bekommen sie Krankheiten. Die stecken sich gegenseitig an. Wildbeuter stecken sich nicht gegenseitig an, die gehen sich aus dem Weg. Und über den Hefepilz sind wohl im Bier auch einige Antibiotika. Und inzwischen ist auch nachweisbar geworden, dass man die Pyramiden nicht etwa von Sklaven gebaut hat, sondern dass es Freiwillige waren, die sich davon sehr viel versprachen. Die Entlohnung mit Bier geht noch bis ins Mittelalter, bis ins hohe Mittelalter. Also Sie haben Anspruch auf so und so viel Liter Bier am Tag. Das heißt, Bier ist Nahrungsmittel, es ist gleichzeitig ein kalkulierbares Rauschmittel. Das ist so ein Aspekt, aber jetzt kommt Prometheus ins Spiel. Es gibt zwei ganz entscheidende Mythenredakteure, das ist Homer und Hesiod. Von Homer kommt die Ilias, das ist der Trojanische Krieg, und die Odyssee. Wenn also Odysseus nach dem Ende des Trojanischen Kriegs wieder nach Hause will und 10 Jahre lang das einfach nicht schafft. Homer, von dem ist klar, dass von ihm die Ilias stammt. Es ist nicht klar, was mit der Odyssee ist. Das haben wir zu dieser Zeit. Auch die Bibel ist nicht etwa aus einer Hand, sondern aus vielen, aus sehr vielen Händen. Das heißt, es gibt so etwas wie eine Redaktion. Denken Sie an die Gebrüder Grimm, die sich Märchenerzählerinnen kommen lassen und die sich Märchen erzählen lassen und die dann aus allen Varianten eine machen. Das ist eine wesentliche Aufgabe. So etwas braucht eine Redaktion, sodass hinterher eine Story dabei herauskommt, sodass die Leute sagen, nein, so geht das mit Dornröschen ja nicht. Tatsächlich gibt es Hunderte, Tausende von Variationen, in denen so etwas Ähnliches passiert wie mit dem Dornröschen. Wir aber kennen jetzt nur noch die eine, sozusagen die kanonisierte Form. Das ist der Hintergrund. Hesiod macht eine Theogonie, das ist eine Göttergeschichte, das heißt, der Kosmos fängt an mit dem Chaos. Das heißt, jetzt wird genau das getan, was ich eben mit Ihnen gemacht habe. Ich habe Sie konfrontiert mit dieser Eiseskälte, mit dieser unverschämt hohen Zahl, mit diesen unendlichen Weiten, die noch unendlicher als unendlich sind, mit denen wir menschlich einfach nicht mehr klarkommen. Aber wenn Mythendichter dieselbe Sache in ihre Hände nehmen, dann entsteht plötzlich etwas von Sinn. Es gibt Göttergenerationen und es gibt Situationen, wie die folgende, mit der die Geschichte, um die es bei Prometheus geht, dann losgeht. Zu Mekone treffen sich ein letztes Mal Menschen und Götter. Jawohl, Menschen und Götter haben noch an einem Tisch gesessen. Wie muss man sich das vorstellen? Ja, wie Tarifverhandlungen. Wie viel Opfer verlangt ihr? Für wie viel göttlichen Beistand, den ihr uns leisten müsst dafür. Und die Menschen wollen immer weniger opfern. Und die Götter werden sauer. So geht also die Story los. Die Götter werden sauer, sie verweigern ihre tätige Mithilfe und es misslingt alles. Den Menschen misslingt alles fortan. Daraufhin stiehlt Prometheus das Feuer, um um den Menschen zu ermöglichen, für sich selbst zu sorgen, sodass die Götter nicht mehr für uns sorgen müssen. Ja? Das ist der eigentliche Gag. Prometheus ist ein bemerkenswert seltsamer Vogel, ist sehr gut vergleichbar mit Projektemachern, die in der Lage sind, ich denke jetzt gerade an Middelhoff etwa, die in der Lage sind, Leuten alles Mögliche zu verkaufen und denen eine rosige Zukunft auszumalen und am Ende aber nur Behelf produzieren, also ein schreckliches Chaos produzieren. Prometheus muss permanent nachbessern, weil seine Schöpfung nicht funktioniert. Das heißt, es wird dauernd herumgefuscht, es wird dauernd künstlich hochgehalten, was eigentlich jederzeit in sich zusammenbrechen müsste. Und der Hintergrund ist der folgende. Prometheus ist ein Töpfergott und er erschafft den Menschen aus Lehm. So steht das auch da schon. Und Athene, die Göttin Athene, das kann er nicht als Halbgott. Dazu braucht es eine Göttin mit vollendeter göttlicher Kompetenz. Die muss den Menschen die Seele einhauchen, was sie auch macht. Athene, die Göttin der Weisheit. Und das ist sein Werk. Die Menschheit ist sein Werk. Und jetzt muss man aufpassen, sich von den Mythen nicht eine Story verkaufen zu lassen, die wissenschaftlich nicht haltbar wäre. Wir dürfen mit unseren Wissenschaften, und wir sollten es auch tun, wir dürfen an die Mythen herantreten und sagen, nee, so geht das aber nicht. So geht das nicht. Das wissen wir besser. Sodass die Mythen ihre eigentliche Arbeit weiterhin leisten sollen und Sinn dazu geben, wo unsere Wissenschaften uns nicht weiterhelfen können. Und in diesem Falle ist es so, Prometheus hat einen Charakterfehler, die sich da Menschenliebe nennt. Er ist also in seine Schöpfung verliebt und er erschafft nicht den Menschen als solchen, also Adam und Eva, sondern er erschafft den neuen Menschen, den Zivilisationsmenschen. Der Zivilisationsmensch, das ist der Bauer, der Adlige, der Priester, der Schiffer, der Steuerbeamte, der Lehrer. Das gab es ja vorher nicht. Vorher gab es ja nur Menschen. Also Frauen, Männer, alte, junge. Und das genügt. Jetzt gibt es neue Menschen. Es gibt Städter, ja? Also eine ganz seltsame Form von Mensch, Städter. Das ist das eigentliche Werk der Zivilisation. Das heißt, es entstehen Städte und in diesen Städten entsteht eine neue Wildnis. Man besiegt die Natur im Äußeren, aber sie kehrt sozusagen im Innersten wieder zurück, als Wildnis in den Städten. Sie kennen diese Plots in den Filmen, in denen jemand einfach nur vom Weg abkommt, in ein verruchenes Viertel gelangt und schon nimmt das Leben einen unkontrollierbaren Lauf. Ja. Das heißt, wir haben hier ein Projekt mit einer ungeheuerlichen Dynamik, bei der man sich dann fragen muss, ja, aber kann man da aussteigen? Kann man das nicht langsamer machen? Wenn Sie sich überlegen, 12.000 Jahre, das ist gar nichts. Und wenn Sie sich überlegen, wie Karl der Große gereist ist und wie wir reisen, auch wie anspruchsvoll wir sind, was wir an Utopien haben, ja? Die Entwicklung der Medien etwa, anfangs können Sie nur sprechen, ja? Dann ist in dem Augenblick das Gesagte weg, wenn es verklungen ist. Dann können Sie es aufschreiben. Also bin weg, komm nicht wieder. Das heißt, die Schrift spricht auch noch, wenn der Sender gar nicht mehr da ist. Dann können wir Texte vervielfältigen mit dem Buchdruck. Das heißt, die Kirche kann nicht mehr kontrollieren, was gedruckt wird. Es kommen Flugschriften auf. Also politische Pamphlete. Und jedes Mal, wenn eine sogenannte Medienrevolution vonstatten geht, können Sie sehen, dass in der Politik sich was ändert, dass eine politische Revolution auf dem Fuße folgt. Im Mainzer Gutenberg-Museum ist es ganz interessant, die Zeitungspresse zur gleichen Zeit mit Karl Marx zu sehen. Das heißt, in dem Augenblick, wo die Zeitungen aufkommt, gibt es dieses staatskritische Moment. Der Staat soll untergehen. Und was haben wir heute? Heute kann theoretisch jeder Mensch mit allen Menschen zu jeder Zeit reden, egal wo sie sind. Das ist schon immens. Das ist schon von großer, großer Bedeutung. Und dass wir da ins Schlingern kommen, versteht sich auch. Und genauso dürften seinerzeit die Zeitgenossen das empfunden haben. Wenn nämlich Protagoras sagt, der Mensch ist das Maß aller Dinge, dann ist meine Deutung, dann hat er sagen wollen oder andeuten wollen und nicht die Götter. Der Mensch und nicht die Götter sind das Maß aller Dinge. Aber, ich möchte ein Plädoyer dafür halten, Götter als Meditationsobjekte zu bewahren. Sie sind unsere Projektionen. Götter existieren nicht an und für sich. So wie Juri Gagarin, der erste russische Kosmonaut allen Ernstes, nachdem er dreimal die Erde umrundet hat, sagte, er hätte da oben Gott nicht gesehen. Ja, ich bitte Sie. Ich meine, da sehen Sie wieder, was hermeneutisch ist. Was für eine Vorstellung hat er denn? Einen alten Mann mit Kittel, mit einem Bart, leicht zynisch, der dann da irgendwo... Wie stellen wir uns das vor? Nun ja, dann würde ich sagen, dann stellen wir uns doch die Götter so vor, dass sie uns nützlich sind. Wann sind uns Götter nützlich? Wenn sie uns helfen bei der Selbstoptimierung. Götter sind Spezialisten. Jeder dieser Götter ist so hochcharakterlich in seine Sache vertieft, sodass wir uns an ihnen ein Beispiel nehmen können. Und das ist der Sinn, den die Götter haben. Und darum sind auch Göttergeschichten und Mythen so von Interesse, von psychologischem Interesse. Sie helfen uns, dass wir uns selbst orientieren können. Und das ist zu diesem Zeitpunkt dann dringend nötig. Man hat zwar die Priesterkaste und die Herrscherkaste. Und man kann auch inzwischen rekonstruieren, etwa die Studien von Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, zeigen das minutiös, wie Priester und Herrscher zusammenarbeiten. In Ägypten geht das los. Wie dann auch die Idee aufkommt, wieso so viele Götter, warum nicht einen einzigen Gott? In Ägypten kommt das auf. Es geht immer darum, die Verhältnisse, die Menschen gemacht sind, zu legitimieren, als welche, die von den Göttern so gewollt gewesen sein sollen. Darum geht es immer. Es geht immer darum, dafür zu sorgen, dass Menschen sparsamer umgehen mit ihrem Ungenügen, mit ihrer Kritik an dem Leben, das sie führen sollen. Es geht immer darum, Ungleichheit zu rechtfertigen. Warum sollen einige die Arbeit machen und andere dann den Genuss haben? Das kommt auf mit der Zivilisation. Und das kommt radikal auf. Man kann das nachweisen anhand von Gräberfeldern, dass also plötzlich bestimmte Unterschiede da sind. Also interessant auch, dass Frauen ziemlich schnell wie Sesshafte bestattet werden in Hockerstellung, Männer dagegen Jahrhunderte, Jahrtausende später immer noch als Jäger. Ne, das heißt, hier setzt sich etwas durch. Es setzt sich vor allem eines durch. Unsere gesamte Geschlechterrollen Thematik fußt darauf, dass in dem Augenblick, wenn die Zivilisation aufkommt und mit ihr der Reichtum und das Eigentum, dass man das Problem hat, dass man das Problem hat, über die männliche Linie das Eigentum vererben zu wollen. Denn Leute wie Krösus, also noch reicher als Bill Gates, also von unermesslichem Reichtum damals, die haben ja ein Problem. Warum geht das nicht ewig weiter, wo es mir doch jetzt so gut geht? Warum muss auch ich sterben? Also, manche Völker werden schier verrückt darüber, die Ägypter etwa, da gibt es also den Kult der Totenbücher. Das heißt, man übt das Sterben ein. Also, das ist also ein bisschen so, als würde man sich ins Jenseits einhacken. Und wenn du dann an das Tor so und so kommst, dann kommt ein rotes und ein weißes Licht. Nimm auf keinen Fall das Rote, dann wirst du als Schwein wiedergeboren. Das wird vorher eingeübt. Das heißt, die Leute sind schier wahnsinnig. Aus Angst vor dem Tod und aus Angst vor dem, was einen da erwartet. Das war vorher nicht so. Vorher war es so, sie lebten ihr Leben wie vorher auch. Man ging auf die Jagd. Es war alles ein bisschen weniger beschwerlich. Und es war alles auch ein bisschen idealer. Und abends kam man dann wieder nach Hause. Das heißt, sie machten in Ewigkeit weiter, was sie sind. Ja, aber das hört jetzt auf mit der Zivilisation. Die Zivilisation möchte die Ahnen nicht dabei haben. Und darum möchte man auch nicht, dass in einer Stadt Tote sind. Die müssen weg. Das sind die Ahnen. Die reden einem rein. Man möchte ja gar nicht die Tradition weiter fortsetzen, sondern verändern. Und dann sitzen die Alten noch dabei, während die Jungen etwas völlig anders machen. Ich meine, das haben wir immer schneller. Also Sie glauben ja gar nicht, wie schnell man inzwischen alt sein kann, ja? Oder wenigstens alt aussehen. Und das ist das, was Zivilisation ausmacht. Dieser ungeheure innovative Prozess, diese ungeheure Beschleunigung, die dadurch zustande kommt, dass wir einen Antrieb haben, der wohl sehr verführerisch sein muss für einen nackten Affen wie uns. Wir sind aus der biologischen Perspektive, aus der Perspektive anderer Tiere betrachtet, ungeheuerlich. Nichts ist ungeheuerlicher als der Mensch, heißt es in der Antigone. Wir sind, wenn wir uns vorsehen, unbesiegbar in der freien Natur. Wir sind nackte Affen und wir haben zum Beispiel die Fähigkeit, andere Tiere zu Tode zu hetzen. Weil nur wir über die Haut schwitzen können. Das ist jüngst erst klar geworden. Auch das ist wieder ein Vorteil, den wir zunutze machen. Das heißt, Bushmänner in der Kalahari jagen eine Thompson-Gazelle, indem sie sie auf Trab halten, im Galopp halten und nicht in Trab kommen lassen, weil sie nur hecheln kann, wenn sie in Trab kommt. Die stirbt an Überhitzung. Diese Thompson-Gazelle. Also ein Tier, das viel schneller ist als Menschen. Und Sie können dann sehen, wie diese Buschmänner, wie es so herunterrinnt, der Schweiß. Auch das ist wieder ein Vorteil. Naja, und bei Hesiod finden Sie ein zentrales Motiv in dieser ganzen Debatte. Das ist dieses Selbstmitleid, dass wir doch von Natur aus so schlecht ausgestattet sind. Wir sind doch Mängelwesen. Also wir haben keine Schwimmhäute und ich weiß nicht, was alles. Keine Federn. Ja, gut so. Darum können wir uns immer verkleiden. Wir können auf dem Mond, im Weltraum, auf den Alpen, unter Wasser, in der Arktis, überall treffen sie Menschen, weil wir unsere Umwelt mitnehmen im Taucheranzug, im Astronautenanzug. Und insofern würde ich sagen, ist es ein Selbsterfahrungsprozess, den wir da machen. Wie heißt das bei Pico della Mirandola? Das ist ein Renaissance-Humanist mit einem ganz bemerkenswerten Text über die Würde des Menschen. Da wird also eine Rede gehalten die Gott Adam hält. Ich habe dich geschaffen, sagt also dieser Gott zu diesem Adam, ich habe dich geschaffen, dass du machen kannst aus dir, was du willst. Du kannst unter die Tiere sinken und über die Engel steigen. Naja, wenn das keine Freiheit ist. Und dann ist die Frage, wozu leben wir? Denn das ist ja das, was wir wissen wollen. Wir wollen doch eine individuelle Antwort. So etwas wird Ihnen jede Wissenschaft zu jeder Zeit verweigern. Sie wollen ja nicht wissen, wie viel Prozent. Sie wollen wissen, warum gerade ich oder warum gerade ich nicht. Das wird Ihnen keine Wissenschaft jemals sagen können. Aber wir wollen es doch genau wissen. Warum bin ich auf der Welt? Wozu? Naja, man könnte dann sagen, um das, was in uns ist, herauszubringen. Die Talente, um uns selbst zu entfalten, um vielleicht etwas beizutragen bei dem, was wir nicht überschauen. Was wird denn aus der Menschheit werden? Stellen Sie sich vor, eines guten Tages, und dieser Tag wird doch kommen, wird man ein Raumschiff mit Besatzung versehen. Wie weit ist das bis zum nächsten Exoplaneten in Habitatzone? Auch das sind ein paar Lichtjahre. Das heißt, Sie werden allen Ernstes sich das folgendermaßen vorstellen müssen. Man wird mit einer Feier, von der ich nicht wüsste, wie die wäre, aber das wäre dann eine Gestaltungsfrage, wird man diese Menschen verabschieden, die während der Fahrt sterben werden. Aber die Natur hat ja einen Trick für ewiges Leben. Die pflanzen sich fort während der Fahrt. Und die Kindeskinder, die werden dann eines guten Tages dort ankommen. Schöne Zusatzfrage. Was für eine Kultur geben Sie denen eigentlich mit? Eine Religion? Wie wollen Sie das machen? Das ist ein sehr, sehr schönes Gedankenexperiment. Und jetzt der Satz, den ich Ihnen versprochen habe, auf den ich immer wieder gern zurückkomme, der auch geheimnisvoll ist, aber der dann doch plötzlich so etwas wie ein Licht in diesen eiskalten, viel zu großen Kosmos bringt. Das ist von Schelling. Schelling hat gesagt, im Menschen hat die Natur ein Auge aufgetan, damit sie sich selbst anschauen kann. Und diesen Satz würde ich gerne kommentieren. Ja, so ist das, so geht das allen Schöpfern. Schöpfer, die eine Schöpfung verzapft haben, die suchen doch ehrliche Kritik. Darum schafft der Gott des Alten Testaments sich den Menschen und sagt, hör mal, ist doch gut, oder? Darum wollen wir auch Anerkennung nur von Leuten, denen wir ein Urteil zutrauen. Und darum gibt es übrigens auch den Teufel. Überhaupt gibt es darum das Böse, weil wir es im Paradies nicht lange aushalten. Menschen sind Gartenflüchtlinge. Die Langeweile und die Neugier, das ist unser Motiv. Stellen Sie sich doch einen dieser amerikanischen Filme vor, wo das immer so glücklich zugeht und alle lieben einander und herzen ein und das Rama-Frühstück gelingt. Ja, die Kinder sind so nett und alle lieben sich und es ist überhaupt nicht erträglich. Und dann kommen endlich die dunklen Töne, ja? Und da denkt man, endlich, jetzt kommt das Böse. Ja, und dann muss sich diese heile Welt mal beweisen. Unendlich viele Plots gehen so vonstatten. Und dahinter steckt übrigens eine Meta-Story. Das ist die Meta-Story der Heldenreise. Aber davon vielleicht ein andermal. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, Herr Nell, herzlichen Dank fürs Einspinnen von so manchen jungen Geschichten in die alten. Wie bringen wir den Prometheus mit unserer Technik zusammen? Ist es nur das Feuer? Ist das sozusagen das erste Symbol für die Beherrschbarkeit der Welt, die wir uns mit der Technik ja gemeinhin gerne verbinden? Oder wo sehen Sie den Ansatz?
Ja, gute Frage. Ich antworte gern, weil das nämlich einer der Kernpunkte ist. Es ist nicht das Herdfeuer. Es ist nicht das Herdfeuer. Das haben die Menschen seit 4-5 Millionen Jahren. Es ist geschenkt. Nein, es ist das technische Feuer. Prometheus schleicht sich in die Werkstatt des Hephaistos, das ist dieser begnadete Schmied und Erfindergott, und stiehlt dort das Schmiedefeuer. Das heißt, sie brauchen, wenn sie Metall schmelzen wollen, über 1000 Grad, das heißt, sie brauchen eine bestimmte Ofentechnik. Darum geht es. Es geht um Metall. Und mit dem Metall kommt das Geld in die Welt. Mit dem Geld können sie Söldner kaufen. Sie können diese Söldner mit Metall bezahlen. Sie haben Kredit. Sie können andere Völker überfallen und können wiederum Metall damit. Das ist unsere Welt. Ja, das ist unsere Welt. Und so kommt dieser Prozess in Gang. Es geht um Reichtum. Es geht um Ehre, Anerkennung, Macht. Es geht um sündhaft teure Situation in Städten, um demonstrativen Konsum. Das ist offenbar die Antriebsfeder, warum wir das alles auf uns nehmen, um näher zu sein. Das ist der Prozess, in dem wir sind, und darum wird es immer schneller.
Mehr sein als ein nackter Affe. Nun gut. Wollen Sie einsteigen in unser Gespräch oder denken Sie sich noch warm? Vielleicht haben Sie, ich habe Herrn Nennen gerade provoziert, im Grunde seine Methode nochmal vorzuführen. Er hat sie ja immer wieder vorgeführt und vielleicht versuche ich es mal so ein bisschen auf einer Metaebene zu beschreiben, wie ich es wahrnehme. Vielleicht hilft Ihnen das, einen Zugang zu finden, zu dieser Art zu denken und zu philosophieren. Ich frage nach Prometheus. Herr Nennen geht her und holt uns den Hephaistos zu Hilfe und beginnt mit dem Mythos und springt in 5 Sätzen in die Gegenwart.
Ja. Ja,
und versucht aus dem Mythos sozusagen ein Erklärungsmodell zu entwickeln für das, ja, was uns umtreibt. Das ist eine Technik, die eigentlich, würde ich sagen, eine sehr alte ist. Ja? Ich glaube, das ist tatsächlich das, was die Erzähler immer schon gemacht haben. Sie haben uns die Welt erzählt, sie haben einen Mythos genommen und daraus im Grunde Erklärungsmodelle entwickelt für das, was uns umtreibt und was uns sozusagen in unseren aktuellen Situationen beschäftigt. Diese Methode ist alt, Erzähltechnik. Wo finden wir sie heute? Außer jetzt heute Abend hier natürlich. Aber, nicht alle hantieren so wie Sie souverän mit alten Geschichten. Die alten Geschichten spielen, glaube ich, das ist auch eine interessante Frage für Kulturentwicklung, womöglich eine immer geringere Rolle. Ich glaube, das ist ein ziemlich exklusiver Status, mit den alten Geschichten sich sozusagen das Neue zu erklären. Woher holen wir die neuen Geschichten, um das zu verstehen, worum wir uns heute ranken, wenn wir ansehen, wie sich die Welt rasend verändert, wie Silicon Valley uns den Laden hier komplett auf links dreht und alles anders wird, als wir das kennen. Woher nehmen wir die neuen Geschichten, wenn wir die alten vergessen? Es ist nett, dass Sie uns daran erinnern, aber woher nehmen wir die, wenn wir die Geschichten, die Erklärungskraft haben, wenn wir die alten Geschichten nicht mehr kennen?
Meines Erachtens ist es so, wir nehmen die alten Geschichten und müssen sie immer wieder erneuern. Also nicht die alten Geschichten auf alte Weise erzählen, sondern immer wieder neu. Und das entspricht auch dem Wesen dessen, was Mythen ausmacht. Ein Mythos ist eine Geschichte von einem Ereignis, das nie stattgefunden hat. Jedenfalls nie stattgefunden hat, so wie es erzählt wird. Also diesen Prometheus hat es nie gegeben. Aber ein Mythos steht für eine Geschichte, die sich immer wieder ereignet. Das heißt, sie ereignet sich hier und jetzt. Was ist das Prometheische, das im Augenblick gerade aktiv ist? Und das ist das, worauf es ankommt. Das heißt, wir müssen jeweils immer den Kern der Story aktivieren. Und dann wird er zu uns sprechen. Und wenn wir dann auch noch hingehen und sagen, Moment, Moment, also ich weiß hier aber auch ein bisschen was über Archäologie und Anthropologie und über Wirtschaftswissen und ich lasse mir von dir hier nicht irgendwelche Antworten geben, die ich nicht akzeptieren kann, aus anderweitigen Gründen, dann wird sich der Mythos bemühen müssen, bei Strafe seines Untergangs mir was Neues zu sagen. Und das ist, glaube ich, das, worauf es ankommt. Das heißt, wir sind sozusagen selber Sinnproduzenten. Wir müssen selbst uns den Mythos unserer Wahl nehmen und müssen den so umbauen, dass er so zu uns spricht, dass wir einen guten Plan bekommen. Dass wir wissen, wo es lang geht. Ich habe das mal gemacht in einem der Seminare mit Göttern. Ich habe das Theografie genannt, ein Kunstwort. Also nicht Autobiografie, nicht Biografie, sondern Theografie. Das heißt also Götterbeschreibungen. Alle Studenten sollten sich einen Gott ihrer Wahl nehmen und sollten in dessen Namen sprechen. Und ich werde nie vergessen, dass eine Studentin sich die Athene genommen hat und tatsächlich auch zur Athene wurde. Ich werde auch nie vergessen, wie Studenten dann hingingen und im Namen ihrer Götter sprachen. Und, nein, nein, so ein Typ ist er nicht. Er würde jetzt... Poseidon ist ein Loser, ja. Also sie können unheimlich viel aktiv über Götter sagen. Was sie für einen Charakter sind, was sie für einen Charakter haben, dass Hephaistos zum Beispiel eine ganz schillernde Figur ist. Hephaistos ist Metallurg und das sehen Sie schon an der Art, wie er auftritt. Er ist gehbehindert, ihm fallen die Haare aus, er hat Ausschlag am ganzen Körper. Hephaistos, und das finde ich so genial am Mythos, Hephaistos hat eine Berufskrankheit. Gehen Sie doch mal, ich meine, allein die Worte machen da schon krank. Cadmium, Arsen, Quecksilber. Ja, aber das die alten Metallurgen, das hat denen keiner gesagt. Das ist giftig. Das darf man nicht einatmen. Ja, und dieser Hephaistos ist eben ein begnadeter Bastler. Der lässt sich in der Teppichetage des Olymp auch nicht gern sehen. Und schon haben sie den Charakter des Technikers, der dann sagt, ja, ich erfinde das hier nur, was sie alle damit machen, damit habe ich doch nichts zu tun. Und im Übrigen möchte Hephaistos auch nicht so viel Worte machen. Er ist lieber mit seinen Gesellen da in seiner unterirdischen Werkstatt und bastelt da vor sich hin. Der Auftritt muss imposant sein. Da er gehbehindert ist, hat er einen Rollstuhl, hochtechnisiert, ja. Dann wird er von eisernen Jungfern begleitet, also Androidinnen. Und übrigens, die Pandora ist ein Produkt aus seiner Werkstatt. Auf Geheiß des Zeus, der dann den Prometheus an den Kaukasus schmieden lässt, wird die Pandora verfertigt. Sie ist die allbeschenkte Pandora. Und sie bekommt alle Gaben der Götter. Von Aphrodite die Schönheit, von Hermes die Beredsamkeit. Auf Geheiß des Zeus müssen alle Götter ihre Kompetenzen sozusagen übertragen. Ja, und dann kriegt sie noch was mit dabei. Das ist sozusagen die Morgengabe. Das ist nämlich dieses Fass. Wir sagen dann Büchse dazu. Die Büchse der Pandora. Und ich stelle mir das folgendermaßen vor. Unsere Technik ist schlecht. So schlecht, dass wir uns vor Göttern damit nicht sehen lassen sollten. Wir produzieren Übel. Wir produzieren nicht nur das Gute, sondern gleichzeitig auch unheimlich viel Übles. Und da ich jetzt eine Gottesvorstellung habe, eine Göttervorstellung, der zufolge Götter einfach ideal sind, behaupte ich, die würden eine andere Technik anwenden. Das heißt, sie lassen das Übel entweder gar nicht erst entstehen oder sie ziehen es auf Flaschen. Ja? Verbuddeln das dann irgendwo. Wobei ich nicht weiß, ob das jetzt die Lösung der Endlagerfrage ist. Ja, nicht. Ne? Aber es ist trotzdem eine Modellvorstellung. Das heißt, die Götter können das anders. Und was machen wir, wenn hier im Westen ein neues iPhone vorgeführt wird dann sehen wir ja nicht die im Dunkeln da irgendwo in Fernost, die da in diesen Selbstmörderfabriken die üble Arbeit leisten. Wir sehen ja nur das Gleißende. Das heißt, wir trennen das. Wir trennen das Gute und das Böse, dass sie nicht am, und das Üble, dass sie nicht am gleichen Ort in Erscheinung treten. Aber wir sollten nicht so dumm sein, das nicht zu sehen. Und wir sollten darauf bestehen, dass unsere Technik besser wird. Also insbesondere, dass sie aufhört, so viele Nachteile mitzuproduzieren und dann hinterher so zu tun, dass man sagt, oh, das habe ich aber nicht gewollt. Sehr wohl, dass es mitproduziert. Und das würde vielleicht weiterhelfen auf dem Weg zu einer besseren Technik. Denn die Dynamik im technischen Fortschritt, die wir haben, ich weiß nicht, ob die uns wirklich vorteilhaft verändert. Ob wir dabei auf dem Weg, dass die Natur doch im Menschen ein Auge auftun soll, weiter fortschreiten.
Ich würde einen zivilisatorischen Fortschritt schon festmachen nach Ihren Ausführungen. Es gibt die Berufsgenossenschaft, die passt auf, dass dem Hephaistos nicht so viele Dämpfe heutzutage in die Nase steigen. Ja. Also da passiert womöglich was. Ich habe bei der Vorstellung vorher unterschlagen, mitzuteilen, dass Herr Professor Nenn, bevor er in Karlsruhe dann gelandet ist, lange Jahre an der Akademie für Technikfolgenabschätzung des Landes Baden-Württemberg tätig war. Da macht man sich solche Gedanken womöglich, ja. Ne? Was man tun kann, um die Folgen der Technik ein wenig in den Griff zu bekommen. Aber ich suche nochmal nach den Folgen meiner Aufforderung. Sie mögen mitdiskutieren, trauen Sie sich. Bitte, ich werde die Frage wiederholen. Die Sie schon.
Ja, absolut.
Stopp. Jetzt werde ich erst wiederholen. Ich kenne diesen Impuls, ich unterdrücke ihn mit großem Vergnügen. Das ist so meine Wonne am Montagabend, die Referenten auszubremsen. Also, Sie haben auf Karl Marx verwiesen, der übrigens, so wie ich auch, am 5. Mai geboren ist, allerdings etwas früher als ich. Sie haben auf Karl Marx verwiesen, auf den berühmten Satz, die Philosophen haben die Welt immer nur interpretiert, es gilt sie zu verändern. Ja, und fragen Herrn Nennen, ob er denn sich zumindest an der Stelle als Marxist outet und dem Satz zustimmen mag.
Ja, waren wir nicht alle mal Marxisten?
Und sind es, und so schnell geht vieles vorbei.
Marx war keiner. Also ich denke, Marx ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass jemand ein Geschichtenerzähler ist. Und es ist ja sehr viel Geschichte erzählt worden. Es sind ja Geschichtskonzepte, wenn man an den historischen Materialismus denkt. Dass also die Geschichte, wie Ernst Bloch geschrieben hätte, sowas hat wie einen Fahrplan. Also ein Fahrplan der Revolutionen, die sozusagen mustergültig wie die Schwäbische Eisenbahn von Station zu Station geht. Und insofern ist gerade Marx ein mustergültiges Beispiel, nicht nur dafür, dass Philosophen Geschichtenerzähler sind, sondern auch, dass sie, wenn sie Geschichten erzählen, extrem wirkungsvoll sein können. Denn, also sage doch bitte niemand, dass die Philosophie wirkungslos wäre, der nicht zur gleichen Zeit dann das Problem mit Marx hat. Wie wirkungsvoll war diese Theorie? Und wie wirkungsvoll waren am Ende doch auch überhaupt philosophische Prozesse? Also, schönes Bonmot. Philosophie entsteht, wenn die Götter schlecht gedacht werden. Darum treibe ich mich genau in diesem Zwielichtsektor herum, weil ich entweder Philosophie betreibe oder die Götter besser denken möchte, was vielleicht dasselbe ist. Ja, und Marx wollte doch, dass der Mensch zum Gott wird, zum werdenden Gott wird. Also kein Widerspruch zum Schelling. Nur schlimm ist es dann immer eigentlich in der Praxis. Schlimm ist es doch dann, wenn Leute wissen, wo es lang geht und nicht mehr die Zeit haben, andere zu überzeugen, sondern sagen, die müssen weg. Und das ist der Unterschied zwischen Utopie und Mythos. Der Mythos sagt, die ideale Zeit liegt in der Vergangenheit. Also hier ist ja, das ist ein einziger Verfall, was seither vonstatten gegangen ist. Die Utopie sagt, die Die Zukunft, die ideale Zeit liegt in der Zukunft. Und dafür müssen wir jetzt konsequent eintreten. Und wir dürfen da jetzt nicht zimperlich sein, ja, mit Leuten, die jetzt in einer glücklichen Gesellschaft, zum Beispiel im Sozialismus, melancholisch werden. Das ist das Melancholieverbot in der Utopie. Solche Leute sind krank. Die brauchen Psychopharmaka. Die muss man wegsperren. Und da haben sie dann diesen schrecklichen Pferdefuß des Ganzen, wenn Philosophen praktisch werden. Und dazu bräuchte es dann wirklich nochmal eigens ganz entscheidende Kritiken. Wie hält man Philosophen davon ab, mehr zu tun, als nur Geschichten zu erzählen?
Ich sage an der Stelle immer gerne, Empirie ist für diejenigen, die Theorie nicht können. Und das gilt vielleicht auch für die Praxis. Ja, immer dann, wenn die aus den Theorien, und zwar denen, die so viel erklären wollten, ja, sogar noch die Zukunft, ja, und uns Handlungsanweisungen für die Zukunft geben wollten, wenn die sich verabsolutieren und dann zum Praxisprogramm werden, dann sind wir bei dem, was Popper mal das Elend des Historizismus genannt hat, ne? Also das Vorhersagen der Zukunft auf der Basis der eigenen Theorien, mit dem Anspruch, sie notfalls dazu zu zwingen, die Zukunft so zu werden, wie die Vorhersagen es wollen. Das ist etwas, was manchen Philosophen zumindest im Blut steckt. Ich glaube, absolut, da gibt es schon ein paar, die diesen Dreh haben. Es gibt aber auch natürlich innerhalb der Philosophie genau an dieser Tendenz auch wieder die nötige Kritik an beides. Nun gut, ich habe schon zweimal gerufen. Ich glaube, ich rufe nicht dreimal, sondern ich rufe zum Ende. Und danke zuerst einmal Herrn Nennen für seine Ausführungen und fürs Zuhören. Und empfehle Ihnen einen Blick in die Zukunft auf den nächsten Montag. Da wird Professor Dieter Schütz hier sein, der aus Köln zu uns kommt. Und der wird uns etwas erzählen über die Technik im Bild. Wie wird Technik zu Bildern in der Literatur, im Film, in der Kunst und so weiter? Ich glaube, das ist vielleicht eine ganz schöne Ergänzung zu dem, was wir heute gehört haben. Herzlichen Dank, Herr Nennen, und Ihnen fürs Kommen. Schönen Abend.